Happy Shooting, der Fotopodcast Folge 1.
Ja, und hier sind Boris und
der Chris. Hallo Chris.
Hallo Boris, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Also, naja,
wie ist das so sagen kann. Wie ist das Licht bei dir?
Das Licht? Gedämpft. Sonnenuntergang haben wir gerade wunderschön, leider auf der anderen Seite von der Wohnung. Oh. Also sehe ich nicht viel von.
Ja, ich habe den Sonnenuntergang hier vorm Fenster im Gegenlicht. Und ja, das erklärt auch schon mal gleich das erste Ding. Wir sitzen nicht beieinander. Wo bist du denn gerade?
Ich bin, wie soll man das sagen, in der Nähe von Northeim. Das ist bei Göttingen, was wiederum zwischen Hannover und Kassel ist.
Also irgendwo da in der Mitte.
Also irgendwo auf dem platten Land quasi.
Okay. Ja, und ich sitze hier in Tübingen und schaue aus dem Fenster und habe die Sonne voll in der Fresse. Und aber es ist richtig schön. Es ist richtig klasse. Und ja, wer sich jetzt fragt, was ist das, um Himmels Willen ist das hier?
Ja, genau, was ist eigentlich Happy Shooting?
Genau, was ist eigentlich Happy Shooting? Also erstmal, das hier ist ein neuer Podcast über Fotografie und im Allgemeinen, ich denke im Speziellen über Digitalfotografie.
Denke ich auch, ja.
Ja, wir sind ja beide.
Aber ich glaube, viele Tipps kann man auch analog benutzen. Also jedenfalls, ja, meine Erfahrung.
Doch, die meisten. Also insofern, jeder, der fotografiert, ist hier erstmal richtig. Und zwar völlig wurscht, ob das jetzt eine kleine Pappkamera aus dem Supermarkt ist oder ob das jetzt eine teure digitale Spiegelreflex mit 12 Objektiven. Ich denke, wir werden es schaffen, auf alle möglichen Themen einzugehen.
Wir versuchen es.
Ja, vielleicht noch kurz zu unserem Hintergrund. Also Happy Shooting, der Titel leitet sich ab von meinem anderen Podcast und ich denke mal, einige Hörer, die den bisher gehört haben, der ist auf Englisch, heißt Tips from the Top Floor und alle Hörer, die den schon gehört haben, es gibt einige deutsche Zuhörer, die wissen natürlich genau, was Happy Shooting ist. Das ist immer das Ding, was ich am Ende von meiner Show sage und ich habe es mal versucht wegzulassen und ich habe so viele Beschwerden bekommen.
Jetzt ey, per Mail dann oder?
Ja, ja, ich hab Mails bekommen.
Unglaublich.
Sicher 10, 15 Stück, die gesagt haben, hey, jetzt aber, was ist hier los? Da fehlt was. Also Happy Shooting, wir haben uns lange überlegt, wie soll die Show heißen und sind dann irgendwo bei Happy Shooting. Das klingt fröhlich.
Klingt
auch ein bisschen militant, aber es geht ja hier um Fotografie.
Ach so, wegen Shooting meinst du?
Ja.
Das passt schon.
Nee, man schießt ja auch Fotos.
Ja, genau.
Ja, und jetzt musst du noch was über deinen anderen Podcast sagen, weil wir sind ja beide alte Hasen
ja, genau.
Im Geschäft. Also
genau, ich mache ja auch schon einen Podcast seit 2006 haben wir jetzt, also seit Ende 2005 habe ich einen Podcast laufen, den Ensonic Podcast. Ensonic deswegen, weil das war mal ja mein angedachter Firmenname und dann mein Nickname im Internet, da bin ich bekannt. Ja, wer da mal reinhören will, das findet man unter ensonic.potspot.de und Ensonic, da werde ich immer gefragt, wie das geschrieben wird, weil das spricht sich halt ein bisschen anders, als man schreibt, das ist halt so typischer Geek-Slang, ja.
Bist du ein Geek?
es sollte halt cool sein und da habe ich mir das mal ausgedacht, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Webseiten, also jedenfalls nicht für mich. Das kannte ich alles noch gar nicht. Und hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich irgendwas genommen, was man so spricht, wie man es schreibt. Ja, und jetzt Ensonic, das schreibt sich halt N-S-O-N-I-C, also Nsonic. Und wenn man nsonic.potspot.de eintippt, dann kommt man zu meinem Podcast. Ja, und den hatte ich einfach mal angefangen, weil ich eigentlich von bekannten Freunden und Kollegen in der Firma immer wieder gefragt werde für alle möglichen Sachen, weil ich halt extrem viele Hobbys irgendwie habe. Also ich bin so einer alles ein bisschen, keiner so richtig oder so.
Das verbindet uns.
Ja, und also die Schwerpunktthemen, die wechseln immer so von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche.
Ja, aber es gibt so ein paar Hauptthemen, was
genau,
ich so gehört habe, die Pocket-PC-Geschichten.
Genau, das kristallisiert sich so raus. Mit Pocket-PC mache ich halt sehr viel, auch Navigation und solche Geschichten. Da war ich sehr engagiert, auch in Foren. Deswegen ist ein Thema im Podcast halt Pocket-PC. Fotografie, ganz großes Thema, war seit Kindheit eigentlich ein Traum und ein Hobby von mir.
Ja.
Das kommt daher, weil mein Opa schon fotografiert hat und mein Vater die ganzen Kameras geerbt hatte, richtig alte Sachen mit Balgen drinne und sowas.
Oh, geil.
Und da konnte ich als Kind schon fleißig mit experimentieren. Leider hat mein Vater das alles mal irgendwann verkauft, weil er so viel Platz weggenommen hat. Schade, heute hätte ich den Platz. Und also ist Fotografie natürlich ein ganz wichtiges Thema bei mir im Podcast. Und Musik ist ein weiteres, das vernachlässige ich im Augenblick ein bisschen, da muss ich mich mal wieder drum kümmern.
Ja genau, die Musik, das vermisse ich ein bisschen auf deiner Show. Das war, ich erinnere mich an diesen einen amerikanischen Musiker, der dann auch was auf Deutsch gesagt hat, das fand ich super klasse.
Ja, der war super drauf, ganz genau. Ja, das kann ich erklären. Also viele Podcaster machen Musik-Podcast, indem sie eben einfach Podsafe Music Network nehmen, irgendwelche Hitparaden rauf und runter spielen oder auch Musik suchen, die denen gefällt. Das ist soweit ja auch okay. Genau das wollte ich nicht, sondern ich wollte halt Musik spielen von Künstlern, mit denen ich schon privat Kontakt hatte, mit denen, die mir geholfen haben, wenn ich Musik gemacht habe und ähnliche Dinge, also einfach Bekannte und Freunde.
Du spielst ja noch die Klampfe, ja genau.
Ich versuche das. Und man kennt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Musiker irgendwie und einige von denen, die ich kenne, die machen auch Musik, da weiß ich nicht, ob das den Massengeschmack trifft, aber da wird noch einiges kommen mit der Zeit. Aber die Abstände sind halt ein bisschen groß geworden.
Also das ist auf jeden Fall der nsonic Podcast genau. Auf nsonic.podspot.de und ich glaube, ich habe meine URL gar nicht gesagt. Das ist nämlich tipsfromthetopfloor.com. Genau. Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon knapp 10 Minuten verquasselt hier.
Genau, und gar nicht zum Thema.
Wir wollen ja eigentlich über Digitalfotografie reden. Ich glaube, da es die erste Show ist, möge man uns das verzeihen.
Genau, dann kennen die Leute uns jetzt wenigstens.
Eben. Oh, warte mal, jetzt muss ich aber erst hier noch kurz was zumachen. Ich werde hier angequatscht. Ich habe nämlich gerade eben vergessen, noch mein Dingens-Chatblatt-Dings dazu zu machen. Egal, also.
Den Dingens, ja.
Den Dingens. Schneiden.
Okay.
Cut. Wir schneiden nichts. Das ist eine der Regeln hier. Wir lassen Zeug drin. Genau. Wenn es ganz übel wird, wenn wir mal zwischendurch ein
Wie hieß das bei Samstagnacht, bei RTL Samstagnacht? Live on Tape, ne?
Live on Tape, genau. Almost live. Also, Fotografie, speziell jetzt zum Thema Digitalfotografie. Da kam so vor einigen Jahren diese Welle an Digitalkameras auf uns
Absolut.
Zugerollt. Und zwar erst in Form von kleinen Schnappschussgeräten. Oh Gott, wie heißen die denn auf Deutsch? Also ich nenne die immer Point and Shoots.
Kompakte
Digitalkameras und dann irgendwo im Jahr 2003 hat dann die gute Firma Canon auf einmal eine einigermaßen erschwingliche digitale Spiegelreflexkamera rausgebracht und das hat ja doch ziemlich viel verändert. Jetzt
das kann man sagen.
Schauen wir jetzt mal plötzlich, die Kameras haben plötzlich ein Display auf der Rückseite und du kannst schöne Sachen wie Histogramme anschauen. Da werden wir dann in einer anderen Show noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Was inwieweit hat das denn für dich das Fotoverhalten beeinflusst und verändert?
Das gravierend. Also bei mir war es auch, ich habe das verfolgt, dass diese ganzen Kompaktknipsen rausgekommen sind. Das war damals wirklich nicht viel mehr. Die hatten ganz, ganz wenig Auflösung, nur irgendwie so VGA-Auflösung, wenn sie gut waren und sowas. Das habe ich beobachtet, aber alles nicht gekauft. Und eingestiegen bin ich dann mit einer kompakten, als man in dieser 3-Megapixel-Klasse angekommen war. Da habe ich dann viel geguckt und ob man das machen soll. Und die guten waren dann auch ein bisschen teurer, so mit Metallgehäuse, ein bisschen was Robustes. Aber ich habe dann lange gespart gehabt. Eigentlich schon, kann man sagen, seit diese VGA-Dinger auf dem Markt waren, habe ich angefangen zu sparen.
Also du bist ja nicht der Early Adopter, der sofort das Ding haben
Überhaupt
muss.
Nicht. Nee, also da bin ich immer froh, dass ich um mich rum so ein paar habe, die ich dann schon beobachten konnte, die müssen immer das Neueste haben. Dann weiß man immer, wo man lieber die Finger von lässt. Nee, aber bei dieser 3 Megapixel bin ich dann eingestiegen. Grund war eben auch eine Urlaubsreise. Dann habe ich gedacht, das machst du jetzt einfach mal, weil ich bin sonst immer in den Urlaub gefahren mit einer und später mit zwei digitalen Spiegelreflexkameras. Also meine Frau hat da eine und ich habe dann eine, beziehungsweise die haben wir zusammen gekauft. Ja, und dann haben wir immer viel analog gemacht im Urlaub. Aber das Blöde ist halt, das ist halt ziemlich teuer. Ja? Also wenn du dir nicht ganz sicher bist, irgendwie die Lichtverhältnisse sind schlecht, du bist in der Gegend, wo du auch nicht nochmal wieder hinkommst, dann machst du jetzt ein Foto oder machst du 10 oder machst du doch den ganzen Film voll,
ja.
Weil du weißt ja dann doch nicht, hat das jetzt geklappt und wirkt das so, wie du das haben willst. Also habe ich gesagt, nehme ich mir so eine kompakte mit, da kann ich prima digital ein paar Fotos von machen.
Das waren so richtig schlimme Batteriefresser.
Ja, das Ding gar nicht mal. Also das Ding hatte schon so einen speziellen Akku. Was damals haben das alle verteufelt, so Spezialakku, und da kannst du nicht in den Laden gehen und schnell eine Batterie nachkaufen. Mhm. Muss ich aber gestehen, das hätte ich eh nie gemacht. Also ich hätte dann auch, wenn dann normale Akkus benutzt und ja, weiß ich nicht, und da dann wieder Ladegeräte mitnehmen. Und da habe ich halt geguckt, das ist ein Gerät gewesen, ich will jetzt keine Werbung machen. Das hatte aber spezielle Akkus schon drin, so Lithium-Ionen. Das heißt, das war dann schon so ein Gerät ohne Memory-Effekt und pipapo. Mhm. Und das ging richtig gut. Also da konnte ich extrem viele Fotos mitschießen, wenn man nun nicht gerade jedes Mal den Blitz mitbenutzt hat. Aber ich sag mal, so über den Tag bin ich da gut mit klargekommen. Also ein paar hundert Fotos waren kein Problem. Zweiter Akku dazu und man war auf der sicheren Seite.
Also das war so das erste Ding,
wie
sich dein Verhalten verändert hat. Du hast einfach mehr Bilder gemacht.
Also das ist halt erstaunlich, dass du mit dieser Kleinkamera halt schon ein Foto von einem Schloss oder einer Burg irgendwie machst.
Ich meine, weiß das heute noch jemand, dass diese Filme, dass da gerade mal irgendwie 36 Bilder draufgegangen sind?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist der Hammer.
Wenn man sich 36 Bilder, dann hat das Ding gespult. Dann
genau.
Musstest du halt neu einlegen.
Ach, du hattest was Elektrisches. Ah, okay.
Ja. Ja, bei dem Alten muss man noch von Hand spulen, der Neue macht das automatisch.
Ja, du, ich hab jahrelang mit einer alten Minolta X700 fotografiert, das ist ein voll manuelles Gerät, da musst du von Hand den Film zurückkurbeln und alles.
Ja, sowas hatte ich auch mal. Ich hatte auch mal eins, der hatte nur eine Batterie drin, damit der Belichtungsmesser automatisch funktioniert.
Na gut, cool. Aber jetzt mal weg von der Nostalgie. Das interessiert wahrscheinlich nur uns beide. Wir geeken hier wahrscheinlich rum.
Die alten Knacker.
Genau.
Ja, nee, also es ist halt faszinierend gewesen, dass du da so eine winzige Kamera hast, ohne Wechselobjektiv, halt so ein simpler Dreifachzoom da drinne. Und trotzdem konntest du anhand des Bildes eben beurteilen, zumindest von welcher Richtung du diese Burg oder das Schloss aufnehmen willst. Von wo wirkt es, von wo wirkt es nicht. Oder man sieht halt, wenn man sich das auf dem Bild anguckt, dann doch nochmal, ob irgendwo ein Fahnenmast oder irgendeine Person im Weg steht oder nicht. Das übersieht man sonst irgendwie schnell mal, geht mir jedenfalls so.
Ja, das kennt man ja.
Und die war insofern sogar noch so toll, dass die so einen manuellen Modus hatte. Das heißt, auch an der Kamera konnte ich Belichtungszeit und Blende manuell einstellen.
Na, jetzt sag halt auch mal, welche das war. Komm.
Okay, das ist eine Pentax gewesen, eine Optio 330.
Ja, gut. Ich glaube, Markennamen dürfen wir schon nennen.
Ja, okay. Vielleicht bezahlen die uns irgendwann mal.
Eben, das wäre cool. Also, falls da draußen jemand von Pentax zuhört,
genau.
Schickt uns eine Mail, info@happyshooting.de.
Ja, genau. Ja, und dann konntest du halt schon ein bisschen was einstellen und konntest mal ausprobieren, wenn ich jetzt an der analogen Spiegelreflex, wenn ich da jetzt die Belichtungszeit wähle, wie wirkt denn das hinterher? Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel Wasser hast oder bewegte Motive hast, wo du einen Mitzieher machen willst oder solche Späße.
Ah, also
das
du bist experimentierfreudiger geworden.
Ja, absolut. Also wie gesagt, du kannst rumexperimentieren, nimmst es von links, von rechts. Also ich weiß nicht, manche haben uns wahrscheinlich ein bisschen bekloppt angeguckt da, wenn da so ein Ehepärchen, junges Ehepärchen mit zwei Spiegelreflex und einer digitalen und einem Videorekorder hatten wir auch noch dabei, um irgendwelche Burgen schleicht, massenhaft Fotos macht, nur um dann zu gucken, wo gehe ich jetzt mit der Spiegelreflex hin, um jetzt das richtige Foto zu machen. Das war schon sehr lustig.
Klasse.
Ja, also du experimentierst halt rum mit Belichtungszeiten, mit Blenden, bedingt natürlich nur mit Blenden, weil die Kompakte da natürlich ein paar Unterschiede hat, aber da werden wir in den nächsten Folgen drauf eingehen. Du probierst, welcher Ausschnitt wirkt, ja, also will ich die ganze Burg drauf haben oder nehme ich nur ein Detail von der Burg und solche Späße, alles Mögliche. Also du hast hinterher eine riesen Auswahl. Ich habe auch das meiste gar nicht weggeschmissen, also ich habe es meistens behalten. Speicher kostet ja auch damals schon relativ wenig. Im Vergleich jedenfalls zu Film.
Oh ja.
Und und zu Hause oder dann eben in der Unterkunft, inzwischen nehme ich auch das Notebook mit, aber damals noch nicht, zu Hause dann einfach die Dinger auf den PC gespielt und mal durchgeguckt und es ist erstaunlich. Also mit 3 Megapixeln, da druckst du hier problemlos Fotoqualität, ein A4-Bild raus und hängst das in Flur oder sowas, kein Problem. Also ich fotografiere komplett anders. Früher war immer so im Hinterkopf, dreimal gucken, 50 Mal überlegen, lieber doch kein Foto machen, weil ich habe nur noch diesen Film. Und heute digital, da wird drauf gehalten.
Ja.
Also schon noch mit Sinn und Verstand logischerweise, also aber
das ist,
man,
das ist
man
das
versucht Ding. Dann doch noch mal drei Variationen oder so.
Ja, ja. Da gibt's dann, also bei mir gab es so zuerst mal dieses, boah, ich kann so viel Bilder machen, wie ich will und das kostet nichts. Und dann wurden natürlich auch viel gemacht und das hat sich dann aber irgendwann wieder in eine andere Richtung bewegt. Nicht ganz, also heute schaue ich mir schon, wenn ich ein Bild komponiere an und dass ich das dann vielleicht aus drei verschiedenen Blickwinkeln versuche, um dann wirklich ein richtig gutes zu haben. Oder die Komposition dreimal leicht anders mache und dann einfach mehr Auswahl habe zum Schluss, weil man kann es dann auf dem kleinen Display auf der Kamera vielleicht doch nicht ganz so hundertprozentig beurteilen.
Das stimmt. Also man kriegt einen groben Eindruck, aber man kann nicht hundertprozentig sagen, war das jetzt scharf oder verwackelt oder sowas.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja, drei Megapixel für ein
DIN-A4-Bild. Drei Megapixel. Und inzwischen, wie gesagt, haben wir zwar noch die beiden analogen Spiegelreflex, aber eben jetzt inzwischen auch eine digitale. Die hat dann ganze 8 Megapixel.
Das ist schon richtig geil.
Und da sind natürlich, ja genau, du sagst, das ist geil. Und da stelle ich halt immer wieder fest, so die Leute um mich rum, die erzählen dann, oh, was ist denn das für eine Kamera, wie viel Megapixel hatten die? Und dann sagst du, oh, die hat 8 Megapixel. Und oh, die macht ja bestimmt geile Bilder. Ja, Frage an dich, braucht man 8 Megapixel? Braucht man 12 Megapixel? Braucht man 30 Megapixel? Wozu braucht man die? Ich habe ja gesagt, mit 3 Megapixel oder 3,3 drucke ich A4 Fotos, ja?
Ja, also, jetzt diese Megapixelei, das, ich finde, da wird ein ganz schöner Hype drum gemacht. Und klar, die Firmen brauchen was, womit sie werben können. Die müssen große Zahlen haben, damit die Leute sagen, boah, geil. Also Megapixel haben natürlich Vorteile. Viele Megapixel heißt, du hast viel Möglichkeiten nachher, wenn du zum Beispiel einen Ausschnitt ändern willst, willst einen kleineren Ausschnitt wählen oder sowas, kannst da ruhig rundum ein paar wegwerfen. Also das ist ganz hilfreich. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Schau dir mal, oh je, jetzt gehen wir schon in die Technik rein, aber vielleicht ein ganz, ganz kurzer Abstecher. Wenn man sich die Größe von diesen Chips anschaut, und in so einer kompakten Digitalkamera, da ist der Sensor, das, was früher mal der Film war, das ist so klein wie ein kleiner Fingernagel, also wirklich winzig, und darauf dann 5 Millionen einzelne Pixel oder 8 Millionen. Das bedeutet, die werden immer kleiner, die Dinger. Und je kleiner die werden, desto größer wird das Bildrauschen. Das ist ein Problem, was man nicht ganz vernachlässigen sollte. Und man sieht es auch, wenn man bei so einer kleinen Kamera dann die Empfindlichkeit hochstellt, dann haben wir plötzlich unheimlich verrauschte Bilder. Das kann zwar noch ganz romantisch sein. Früher bei Filmen war das Äquivalent dazu dann das Korn, was größer wurde, ja, wenn die empfindlicher wurden.
Also das hatte ich auch, das Korn, das habe ich allerdings auch teilweise gestalterisch eingesetzt.
Also im
Winter geht man gerne mal los mit einem 400 oder 800 ASA-Film und macht dann in einer Morgen- oder Abenddämmerung schöne verschneite Bilder mit richtig grobem Korn.
Ja, ja, das ist auch richtig geil, aber wenn man sich bei den Digitalen jetzt das anschaut, da ist eben nicht nur Korn, sondern hast du Farbrauschen und solche Sachen, hast du plötzlich so
so
fleckige Farbschlieren in den dunklen Bildbereichen. Und also die Megapixel immer weiter hochzuschrauben ist, ich denke mal, irgendwann, also mit 5 bis 8 Megapixel kannst du heute locker DIN A3 Bilder rauslassen. Und selbst solche hochhausgroßen Bilder, die man dann irgendwo, wirklich riesen Werbetransparente, die man sieht, die sind auch nur mit 5, 6, 7, 8 Megapixeln gemacht, zum Großteil.
Das ist übrigens ein interessantes Thema, wo du es gerade sagst. Da hatte ich eine Fernsehsendung gesehen, da haben sie eben auch gesprochen über diese Megapixel. Nun ist es ja so, dass, du sagst ja, die kleinen Chips mit vielen Pixeln, die werden wieder unempfindlich, das führt wieder zu Rauschen und sowas. Aber in den Spiegelreflex sind die ja wieder größer, die Chips.
Richtig.
Also das wird ja eigentlich kompensiert. Also zumindest zum Teil. Und da hatten die mit einem Profi-Fotografen gesprochen, der in der Werbebranche tätig ist. Der hatte da auch irgendwie so eine Kamera schon mit Vollformat-Chip zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viel Megapixel die da hatten. 10 und, oder keine Ahnung.
Und wie teuer die war.
Super teures Teil jedenfalls. Ja, ja. Und da hat gesagt, der ist auch gar nicht so glücklich mit den vielen Megapixeln und er stellt die Kamera meistens runter, so auf 4 bis 5 Megapixel irgendwie in dem Größenbereich wohl. Genau kann man das ja nicht machen, aber die Auflösung wird ja da runtergedreht. Mhm. Sagt er, weil einfach die Bearbeitungszeit sonst zu lang wird. Weil die Rechner zu der Zeit einfach noch nicht den Speed hatten, diese großen Bilder so schnell zu verarbeiten. Und der ist da am Set gewesen und hatte da ein Model vor sich, hat die Fotos gemacht, ist dann zwischendurch immer mit der Speicherkarte zu seinem Assistenten, der hat das Ding auf dem Computer gedaddelt, hat dann quasi so die grobe Bilderauswahl getroffen, Augen zu, Augen offen und so weiter. Mhm. Und sagt er, wenn die das mit voller Auflösung machen, das ist viel zu träge gewesen.
Ja, das ist auch heute so.
Und er brauchte die Auflösung nicht, sagt er. Für die Zeitschriften, wo das gemacht wird und gedruckt wird, selbst für einen Hochglanz, er braucht das nicht.
Ja, das brauche ich auch nicht. Also ich habe eine Kamera, jetzt geht es wieder ein bisschen ums Equipment, aber das ist eine Kamera mit 12 Megapixeln. Mhm. Ich stelle die oft runter auf weniger Auflösung. Genau aus diesem Grund. Ich brauche nicht so viele Megapixel. Das ist einfach in den meisten Fällen ein Overkill. Und selbst wenn ich jetzt einen riesen Transparent machen wollte oder einen großen Ausdruck, da kommt es ja dann auch noch ein bisschen auf den Betrachtungsabstand an. Du schaust dir nicht ein Bild an, was 1 Meter auf 3 Meter und da stehst du nicht irgendwie 5 Zentimeter davor. Das schaust du dir aus einer entsprechenden Entfernung an. Genauso ist das mit diesen großen Werbetransparenten. Aber was natürlich wirklich diese vielen Megapixel bringen, ist die Möglichkeit dann eben zu croppen oder zu beschneiden, das Bild wirklich dann im Nachhinein den Ausschnitt zu wählen. Und da gibt's
Das würde ja dann quasi dem digitalen Zoom entsprechen, bloß in der guten Qualität, wenn die Pixel stimmen.
Ja, wobei man das, wenn man es dann klein ausschneidet, nicht unbedingt hochvergrößern muss, weil man so viele Pixel hat, dass man trotzdem noch was mit anfangen muss. Die meisten Bilder landen dann eh im Web oder so und werden dann eh nochmal massiv runter verkleinert.
Das stimmt.
Ja. Aber zum Ausschnitt wählen, da gibt's, das war für mich immer früher ein bisschen schwierig, wie wähle ich jetzt diesen Ausschnitt, weil da ich dann eine Software, da ziehe ich dann irgend so ein Rechteck auf mit der Maus und dann sehe ich einen Teil von meinem Bild. Und irgendwann habe ich dann eine Methode kennengelernt, die mir richtig gut geholfen hat und die ich seither sehr oft einsetze. Und zwar nennt man das auf Englisch den Inside-Out-Crop. Und
was ist das?
Da gehst du her und wählst einen ganz winzigen Bildausschnitt erstmal. Also du musst ja noch nicht bestätigen, sondern einfach nur mal so pro forma wählen. Und zwar da, wo dein Hauptsubjekt im Bild ist. Und also das Wichtigste im Bild. Und dann ziehst du das mal nach allen Richtungen so langsam auf, so ein Stück für Stück. Und
also schaust, umgekehrt, du machst es immer größer.
Du machst es immer größer und schaust, brauche ich das, was ich da jetzt gerade noch mit ins Bild reingeholt habe, wirklich, um die Aussagekraft des Bildes irgendwie zu steigern, oder ist das überflüssig? Und dann landest du mit dieser Methode oft bei ganz anderen Ergebnissen, als wenn du von außen nach innen beschneidest. Und das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, das mal zu probieren. Einfach beim wichtigsten Teil des Bildes anzufangen, mit einem ganz kleinen Rechteck und das dann mal nach allen Seiten so langsam ein bisschen aufzumachen und sich jedes Mal, wenn man es ein bisschen aufgemacht hat, zu überlegen, brauche ich das, brauche ich das nicht? Und da kommen ganz interessante Sachen raus.
Inside-Out-Crop.
Inside-Out-Crop.
Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal unbewusst angewendet, weil ich mache ja Fotos meistens in diesem RAW-Format, da können wir auch nochmal irgendwann drüber schnacken. Und das heißt, ich muss die Fotos erstmal am Rechner auch wirklich entwickeln. Und die Software, die ich da habe, die bietet mir halt auch die Möglichkeit, einen Ausschnitt zu wählen, was ich auch relativ häufig mal tue. Und da ist das auch so, dass man so einen Ausschnitt grob definiert, wie du sagst, und dann dunkelt er das ringsrum ab. Mhm. Und dann kann man auch einstellen, wie sehr das abdunkeln soll, man kann es auch richtig komplett ausblenden.
Ja.
Das mache ich eigentlich meistens, weil sonst bin ich eh immer abgelenkt vom Ganzen.
Ja, das
hilft. Und dann habe ich auch schon ein paar Mal ein bisschen größeren Ausschnitt gewählt oder so. Das war eigentlich weniger gezielt, sondern weil dann, was weiß ich, wirklich irgendwas Störendes, eine Laternenmast oder so im Weg war, sag ich mal. Ne?
Der dann möglicherweise noch jemandem aus dem Kopf wächst.
Ja, gut, da kann man dann nichts mehr bei machen.
Da reden wir auch nochmal im Detail drüber, das Thema beachtet die Hintergründe beim Fotografieren.
Ja, ganz wichtig.
Jetzt haben wir beide wahrscheinlich jeder auf der Festplatte zigtausende Bilder liegen. Schaust du dir überhaupt noch Fotos von anderen Fotografen an?
Ja, definitiv. Ja. Also ich bin eigentlich jeden Abend bin ich auch in einem Forum im Internet, wo auch viele Bilder vorgestellt werden, wo Anfänger, Fortgeschrittene und Profis ihre Bilder reinstellen zur Beurteilung. Fragen nach Verbesserungen, da kann man auch mal andere Leute Bilder nachbearbeiten und reinstellen und das wieder beurteilen lassen und sowas. Und das mache ich immer noch. Eigentlich nicht so sehr, um jetzt tolle Fotos zu sehen von Gegenden, wo ich noch nicht war, sondern eigentlich mehr, um versuchen zu verstehen, warum mir das Foto gefällt oder nicht.
Mhm. Also das Auge zu schulen oder?
Ja, kann man so sagen. Also das, wie soll man das ausdrücken? Ist mehr so ein kreatives Ding irgendwie. Also ich versuche da nicht nach irgendeiner Formel vorzugehen. Aber es ist einfach, mir ist aufgefallen, man guckt sich ein Foto an, so von Bekannten im Fotoalbum oder nach dem Urlaub, man guckt da drauf und man hat eigentlich sofort so einen Klick im Kopf. Entweder sagt man, oh, war das schön da, oder man sagt, aha, da wart ihr also. Also so ist halt ein Bild, ja.
Ja.
Und dieses zwischen, wow, ja, das ist ja ein geiles Bild, oder oh, ja, okay, Schnappschuss halt, ne? Mhm. Und dazwischen spielt sich ja irgendwas im Kopf ab. Und ich gucke mir unheimlich viele Bilder an, versuche halt möglichst mir erstmal nur das Bild aus dem Ursprungsposting in dem Forum oder in der Galerie anzuschauen, um mir selbst klarzumachen, gefällt mir das oder gefällt es mir nicht? Einfach erstmal so ganz pauschal. Das ist ja dieser Klick, der im Kopf abgeht. Und dann überlege ich, warum es mir gefällt oder warum es mir nicht gefällt. Mhm. Also was stört mich an dem Bild oder was fasziniert mich? Ich versuche also wirklich zu beobachten, wo ich hingucke auf dem Bild. Ne, was ist das, was überhaupt auf dem Bild drauf ist? Oder was ist nicht drauf? Ist es vielleicht das, was nicht drauf ist, was ich so toll finde? Ganz interessant.
Wenn du dann so ein
Bild, dann fange ich,
ja? Wenn du dann so ein Bild siehst, wo es bei dir richtig klickt, gehst du dann auch mal her und versuchst das nachzumachen?
Ja, ich habe es schon versucht. Also es gibt so ein paar Bilder, so von Sonnenuntergängen. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Ich glaube, wer einsteigt in die Fotografie, egal ob analog oder digital, ich glaube, jeder fotografiert erstmal einen Sonnenuntergang. So auch ich.
Und ich habe natürlich
geoutet.
Du bist ja ein Sonnenuntergangsfotograf.
Ich habe einen Sonnenuntergang fotografiert.
Genau. Ja, solange es keine Katzen oder Enten sind, geht's ja noch.
Eine Enten hatte ich, glaube ich, noch nicht.
Oh ja, okay.
Muss ich mal probieren. Nee, und da habe ich natürlich schon viele Bilder gesehen von faszinierenden Sonnenuntergängen. Und da habe ich natürlich auch geguckt, was ist es denn, was mich da so reizt? Weil ich meine, Sonne, die untergeht, ist schön, aber es waren im Grunde genommen immer die Bilder, wo eben nicht ein blauer Himmel war oder so, sondern wo halt faszinierende Wolken zu sehen waren, die interessante Ausleuchtung, der Ausschnitt, der gewählt worden ist, die Sonne war halt nicht genau in der Mitte. All solche Sachen, so ein bisschen Vordergrund, Hintergrund. Und das habe ich natürlich auch versucht, mit den Mitteln, die mir natürlich in meiner Gegend dann zur Verfügung stehen. Aber ja, hat ganz gut gefallen, aber ich glaube, das kann man noch besser machen, sag ich mal. Ne? Aber was man halt viel versucht, ist, die Ideen umzusetzen. Das heißt, du versuchst nicht das Motiv selbst zu kopieren, sondern du schnappst dir einfach die Idee. Mhm. Also da jemand geht mit einem Fischauge irgendwo ganz dicht an irgendein Motiv ran und die Linien sind total verzerrt.
Aber Moment, Fischauge?
Fischauge. Also Fischauge, normalerweise, wenn du mit einem Objektiv arbeitest, hast du ja alle Linien eigentlich gerade, so wie du auch guckst.
Ja.
Du hast manchmal faszinierende Bildwinkel, wenn du halt sehr viel drauf kriegst, also einen sehr weiten Winkel hast, aber die Linien bleiben gerade. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt ein Fischauge hast, dann ist es so, dass alles gewölbt ist, als ob das ein aufgepusteter Luftballon ist, die ganze Welt. Mhm. Also völlig abgedreht.
Und das kann wirklich abgedreht aussehen, ja.
Ja, ja, also man sollte damit nicht seine Freundin fotografieren, die gerade irgendwie einen halben Meter vor einem steht. Das könnte in blauen Flecken enden. Nee, aber da gibt es halt ganz faszinierende Ideen. Ich selber habe nun noch kein Fischauge, also versucht man nur die Idee umzusetzen. Und da hatte mal jemand Fotos gemacht von einem Skater oder von einem Snowboarder, wie er halt an einem vorbei oder über einen rüberspringt. Sehr dynamische Aufnahmen. Mhm. Und solche Ideen versuche ich dann umzusetzen, halt entsprechend mit Weitwinkel, soweit ich eben komme mit meinem Winkel. Sei es dann eben für Blumen, für Gräser, für Sträucher, für Personen, für alles Mögliche, einfach eine dramatische Perspektive zu reproduzieren. Mhm. So, das gefällt mir ganz gut.
Und das sind dann meistens ja auch die Perspektiven, die man eigentlich so in seinem täglichen Leben gar nicht sieht.
Ganz genau, ja. Also wann liegt man schon mal auf dem Boden oder so? Ja,
und hat Skater über sich drüber springen.
Das kommt doch eher selten vor. Ja.
Oh, ich habe einen Frosch im Hals.
Lass ihn raus. Ja, also.
Okay, okay. Mach mal weiter. Das wird nicht geschnitten. Sorry, liebe Zuhörer. Aber jetzt, Also,
ja, und also während du halt sowas ausprobierst, das ist halt dieser Punkt, man darf nicht diesem funktionalen Trieb verfallen, zu sagen, ah, guck mal, der hat einen Stuhl fotografiert, in Zukunft fotografiere ich Stühle nur noch so. Sondern ich versuche halt ja diesen kreativen Blick zu kriegen, das ist also bei mir echt auch eine Sache, wo ich mich manchmal zu treten muss, und zu sagen, okay, da hat einen Stuhl fotografiert, der sieht geil aus, aber warum muss ich mit der Technik nur Stühle fotografieren? Kann ich damit nicht auch Autos, Menschen, Natur fotografieren? Also ich versuche das irgendwie zu adaptieren.
Tische.
Ne? Ja, zum Beispiel. Ja, gibt halt manchmal ganz witzige Ideen. Also, learning by doing in Englisch. Ja, also einfach probieren, Ideen angucken und versuchen, das zu adaptieren und zu kopieren, wie auch immer.
Ja, das
ist so.
Das ist das, was ich auch oft tue. Andere Bilder anschauen und dann, um es wieder mal in die Geek-Speak zu verfallen, das Reverse Engineering, das rauszufinden, zu versuchen, wie das Bild jetzt so zustande gekommen ist, was der da genau getan hat.
Ja, ganz genau. Wobei, man ist teilweise wirklich erstaunt, man sieht irgendwie ein tolles Bild, auch ein Naturbild mit irgendwelchen Tieren drauf, und dann ist man so fasziniert und dann suche ich auch gerne mal den Kontakt zu dem Fotografen und frage eben, was er da gemacht hat, wie er sich vorbereitet hat dafür und so weiter.
Ja, das geht ja in Zeiten des Internet auch relativ
Das ist relativ einfach. Simpel, genau. Und da kommen dann teilweise wirklich Antworten wie, also dieses Foto hat ungefähr 2 Wochen gedauert. Oh, 2 Wochen jeden Tag am selben Teich, zur selben Uhrzeit oder zu verschiedenen Uhrzeiten. Und einen Tag hat es nicht geklappt, weil da waren keine Tiere da. Nächsten Tag hat es nicht geklappt, weil da hat jemand die Enten gefüttert. Die waren dann immer an der falschen Stelle und so weiter und so fort. Also ja, man merkt wirklich, wie viel Arbeit teilweise in ganz, ganz simplen Fotos steckt.
Ich glaube, das ist eine
interessante Erfahrung.
Das ist das, wo jetzt hast du auch einen Frosch im Hals.
Oh nee, ich bin noch ein bisschen erkältet.
Ach so. Ja, dann rotzen mir beide die Zuhörer zu.
Also, ja, ich trinke mal einen Schluck Wasser im
Moment. Mach das mal. Lernen von anderen. Ich glaube, das ist das Thema. Und das ist genau. In Zeiten des Internet mit den ganzen Foren, mit den ganzen Möglichkeiten, auch auf Flickr oder sonst wo seine Bilder einzustellen und sie anderen zu zeigen. Ich glaube, das ist schon ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, um vorwärts zu kommen.
Ja. Weil ich ja gerade sagte, wegen Sonnenuntergang, was mir so aufgefallen war, dass, also wenn die Sonne nicht genau in der Mitte ist und solche Geschichten, oder
wenn
einfach nur ein Stuhl fotografiert wird und der steht eben jenseits der Bildmitte, oder selbst bei Porträts ist mir schon aufgefallen, dass es gibt unheimlich klasse Porträts, wo nur eine Gesichtshälfte zu sehen ist oder der Kopf abgeschnitten ist oben, aber voller Absicht. Also total faszinierende Bilder. Und wie machst du das, wenn du jetzt in Urlaub fährst oder wenn du jetzt Aufträge hast, du machst das ja auch beruflich, wenn du jetzt irgendwelche Fotos machst, legst du jetzt den Horizont nun genau in die Mitte rauf oder runter, was machst du da?
Nee, also ich denke mal, zuerst mal sollten die Leute wirklich sich mehr trauen, auch in Bezug auf Sachen abzuschneiden. Wegzuschneiden. Ich erinnere mich, als ich kleiner war, da hat mir immer gesagt, schneid nicht die Köpfe ab, und das habe ich dann auch nicht gemacht, weil das ist halt so.
Genau, ja.
Ja, und also es gibt da so gewisse Regeln, nennen wir sie trotzdem, die ganz berühmte oder infamous auf Englisch, also die eher berüchtigte Rule of Thirds, die Drittelregel, das
Nochmal, wie heißt die?
Die
Rule of Thirds. Regel der Drittel.
Rule of Thirds.
Aha, okay.
Also Drittelregel kann helfen. Wenn man aus diesem Modus rauskommen will, man hat den Horizont in der Mitte, man hat den Kopf der Person in der Mitte, wenn man das Bild schießt, und
das ist auch immer nervig. Wenn ich im Urlaub Leute frage, können sie mal ein Bild von uns beiden machen? Und dann drücke ich denen die Kamera in die Hand. Ich habe schon alles eingestellt. Die nehmen die Kamera in die Hand. Ich gucke mir das Bild hinterher an.
Ja.
Die Köpfe von uns genau in der Mitte und über uns ein halbes Bild Himmel.
Ja, also jetzt mal kurz zur Drittelregel. Die Drittelregel besagt, dass eine Komposition, eine Bildkomposition interessanter wird, wenn man sich das Bild in Drittelteile aufgeteilt vorstellt. Also man waagrecht zwei Striche durch, senkrecht zwei Striche durch. Und dann an diesen Kreuzungspunkten, an diesen Drittelpunkten im Bild, da das Wichtige im Bild hinlegt bei der Komposition.
Also in Gedanken quasi so ein Tic-Tac-Toe über das Bild legen.
Genau, ganz genau. Und da, wo sich die Linien kreuzen, da sind die Drittel. Und wenn man da jetzt, stell dir vor, der linke obere Kreuzungspunkt und du hast ein Porträt von der Person und da tust du die Augen hin von der Person zum Beispiel. Ist ein verdammt gutes Ding, um, sagen wir mal, aus diesem Modus rauszukommen, ich mache jetzt alles in die Mitte und gut ist es. Und man kann damit einfach mal so sich ein bisschen selber dazu bringen, aus diesem Modus rauszukommen. Dann sollte man die Regel aber auch irgendwann wieder vergessen. Weil es gibt einfach noch so viele andere Möglichkeiten, Bilder zu komponieren. Und wenn man jetzt alle seine Bilder nur danach gestaltet, naja, dann werden die halt auch alle wieder irgendwie gleich aus.
Wieder alle gleich.
Genau. Ja. aber diese Regel kann zumindest helfen, das zu lernen. Letztendlich ist diese Regel aber, oder sind alle Regeln dazu da, dass man sie dann irgendwann einfach wieder vergisst. Und ich wende diese Drittelregel manchmal noch etwas unbewusst an, manchmal auch sehr bewusst, wenn ich einfach irgendwas sehe, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das jetzt vernünftig komponieren soll, dann kann ich schon mal so ganz bewusst hergehen und sagen, okay, jetzt lege ich das mal ganz bewusst dahin. Aber
das heißt, du nimmst das mal so als Leitfaden.
Als Leitfaden und dann schauen wir mal, wie wir dann von dort aus weiterkommen mit der Komposition. Aber letztendlich die Regel ist da, um gebrochen zu werden. Also Drittelregel, mal angucken, ausprobieren und dann aber auch wieder vergessen. Und ernsthaft, ich meine, ich hatte eine Diskussion mit einem Hörer meines anderen Podcasts, meines englischsprachigen Fotopodcasts, wo ich genau über dieses Thema Regeln und so weiter geredet habe und habe ich eine furchtbar aufgeregte E-Mail bekommen. Und zwar hat mir da jemand vorgeworfen, ich wäre sehr kreativitätsfeindlich. Dass man diese ganzen Regeln, da wurde mir quasi gesagt, sobald ich eine Regel in den Raum stelle, werden Leute sie befolgen und damit wird die Kreativität flöten gehen. Ich glaube das nicht. Das
kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also es gibt auch Regeln im Straßenverkehr und trotzdem fahren die Leute alle sehr kreativ. Also
so habe ich das noch nicht angedacht, aber das ist wahrscheinlich recht. Also, Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Drittelregel kann helfen, kann schöne Ergebnisse bringen. Ist auf jeden Fall in den meisten Fällen besser, als wenn man den Horizont in die Mitte tut. Ich habe kürzlich noch von der anderen Regel gelesen, the Comic Rule.
Da ging's Comic wie der Comic.
Comic, ja. Cartoon, wo es im Prinzip darum geht, zu übertreiben. Übertreib doch einfach mal. Also wende diese Drittelregel ruhig an, leg den Horizont auf diese untere Linie von den beiden Linien und dann übertreib mal und leg den Horizont mal ganz nach unten, dass nur noch ein ganz schmaler Streifen vom Land sichtbar ist und ganz viel Himmel.
Du wirst lachen, das habe ich sogar schon mal gemacht.
Ja, also
wenn die Wolken halt entsprechend gut sind.
Genau, zu übertreiben ist oftmals zumindest eine gute Lernerfahrung und da kommen ganz oft Ergebnisse raus, die man sich so eigentlich nicht gedacht hätte.
Ich denke, das ist man kann es eher Tipp sagen, keine Regel, sondern einfach mal, digital kann man es machen, kostet kein Geld, ein Foto machen, was man so nie machen würde.
Ja.
Einfach mal hingehen, die Fotos machen, die man sowieso macht und dann einfach mal ein ganz ausgeflipptes machen. Schräg halten, hinlegen, springen.
Ja, da werden wir noch im Detail drauf eingehen. Das kommt aber.
Würde ich
jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Oh meine Güte, ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde beieinander.
Tot hier.
Oh Mann, also das ist die erste Folge. Bitte, liebe Hörer, verzeiht uns. Es ist dann doch irgendwie, man merkt schon, mit uns geht's durch. Wir lieben das Thema und wir könnten stundenlang drüber reden und das werden wir auch über die nächsten Monate tun. Wir versuchen, Happy Shooting einmal die Woche rauszubringen und da kommen noch einige, viele, viele interessante Themen. Also da wird uns so schnell nicht die Luft ausgehen.
Nö, das glaube ich auch nicht.
Ja.
Vielleicht kommt es ja einigermaßen gut an, wenn irgendjemand Ideen hat, wo wir mal drüber quatschen sollten, soll er das schreiben.
Und wohin?
info@happyshooting.de.
Genau, Happy Shooting ohne Bindestrich, happyshooting.de. Happy Shooting, also sollte klar sein.
Oh, ich glaube, das kann jeder.
Ich glaube auch. Ja. Nicht so einfach wie Ansonic.
Nee, das ist schwierig.
Na okay, also dann lassen wir jetzt die Hörer mal wieder den nächsten Podcast hören.
Ja, würde ich sagen.
Und wir kommen zurück in einer Woche.
Genau, wir hören uns nächste Woche.
Also. Ich würde sagen.
Dann macht's gut bis dahin, Chris. Ne?
Boris, du auch. Bis dann.
Ja, und an die draußen, wollen wir es sagen?
Sagen wir es?
Ja, logisch. Also, happy shooting.
Happy shooting.
Tschüss. Tschüss. Oh, Chris, ich habe ein Rauschen auf der Leitung.
Ah, bist du noch
das
da?
Das ist live.
Hallo?
Chris?
Ups.
Nur sah ganz weg.
Hallo.
Ach, dann trinke ich so lange noch einen Tee. Na, kommt gleich wieder. Dann erzählen wir weiter.
Hallo?
Ja, ich weiß ja nicht, ob er das rausschneiden will, aber ich kann ja mal erzählen, wir machen das Ganze, indem wir hier per Skype miteinander verbunden sind. Aber trotzdem nehmen wir eben jeder unsere eigene Tonspur auf, deswegen kann ich jetzt weiter aufzeichnen, obwohl Chris hier gerade offline ist.
Hallo. Scheiß Skype. Herr M. Sonic, wo sind Sie? Hallo?
Da bist du ja wieder.
Ja, was war das denn?
Du warst plötzlich weg.
Nee, du warst plötzlich weg.
Hier bei Skype bist du plötzlich rausgeflogen.
Ich hab dich nicht mehr gesehen. Also du warst plötzlich hier offline.
Ist ja krass.
Ist ja der Hammer.